Deutschlandfunk. Lesezeit.
Zur letzten Lesezeit in diesem Jahr begrüßt sie Carsten Huck. Im Dezember waren an dieser Stelle Emanuel Maes, Erich Wolfgang Skwara und Charlotte Gneuss mit exklusiv für den Deutschlandfunk verfassten Texten zu hören. Heute, am letzten Mittwoch des Monats, wird abschließend noch die Autorin Dana Vohwinkel lesen. Dana Vohwinkel wurde 1996 in Berlin geboren. Sie studierte Linguistik und Literaturwissenschaften in Berlin, Toulouse und Cambridge. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2021 wurde sie für einen Auszug aus »Gewässer im Ziplock« mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet. Der gleichnamige Roman erschien in diesem Jahr und für dieses Debüt erhielt Dana Vohwinkel vor 2 Wochen den Mara Kassens Literaturpreis. Die Autorin, Tochter einer Deutschen und eines Amerikaners, hat für die Lesezeit einen Text geschrieben, dem man die Verunsicherung anmerkt, die die Terrorangriffe der Hamas auf Israel und die darauf folgenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Deutschland ausgelöst haben. Eine weibliche Erzählstimme berichtet von einem Zeitbruch, vom Stillstand der Zeit, dem Nebeneinander von Gegenwart und Erinnerungen, von Fragen nach dem eigenen Ort, vielleicht der eigenen Identität, dem eigenen Befinden und Schreiben. Es ist ein Text geworden, der hin und her springt zwischen Wut, Traurigkeit, Selbstbewusstsein und Unsicherheit. Ein Text, der Halt sucht und erahnen lässt, wie es vielen jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland gerade geht.
Du hast dir dieses Leben ausgesucht. Du hast dir ausgesucht, was in deinem Kühlschrank liegt. Du hast dir ausgesucht, welche Bücher in deinem Regal stehen. Du hast dir ausgesucht, wovon du leben willst. Du hast dir sogar ausgesucht, damit nicht viel zu verdienen. Du hast dir ausgesucht, wer deine Freunde sind. Du hast dir deine Kindheit nicht ausgesucht, aber als Konsequenz daraus, dass du dir deine Kindheit nicht aussuchen konntest, suchst du dir die Dinge jetzt aus. Du suchst aus, ob du unglücklich bist. Wenn du beschließt, unglücklich zu sein, nimmst du ab und kriegst Grippe, Mandelentzündung, Herpes oder Gastritis. Zufrieden trinkst du mittags einen Smoothie und bist froh, dass du unglücklich bist und nicht hungrig. Dann bist du traurig, weil du unglücklich bist und nicht glücklich und hungrig und das Fett an deinem Bauch dir egal ist. Du glaubst so fest daran, dass du dir alles ausgesucht hast, dass du nicht denkst, dass du Fehler machst. Jeder Fehler, denkst du, ist eine unterbewusste Handlung, um zu tun, was du willst. Deswegen kannst du nicht denken, dass es ein Fehler war, was da aus deinem Mund kam, sondern der unterbewusste Wunsch, etwas kaputt zu machen. Du kaufst dir eine Mikrowelle, du kaufst dir einen Saugroboter, du kaufst dir eine Leggings aus Kaschmir, damit du nachts nicht so frierst. Dein Vater bietet an, dir einen Instant Pot zu kaufen. Er schreibt dir, do you want an Instant Pot? Du schreibst, no, I just bought a microwave. Du hast dir das nicht ausgesucht. Du stehst da, schaust in deine leeren Handflächen, deine Hände auf einmal fremd und hast dir das nicht ausgesucht. Und du hast dir das nicht ausgesucht. Immer wieder versuchst du, dir etwas auszusuchen, versuchst, dir wenigstens auszusuchen, den Schreibtisch aufzuräumen, aber dein Unterbewusstsein sucht für dich aus, dass das nicht geht. Die Paartherapeutin sagt nichts, als du anfängst, in der Zoom-Paartherapie zu rauchen. Du fragst dich, ob sie etwas sagen würde, wenn du dich plötzlich ausziehen würdest. Manchmal rutscht dir dein Gehirn aus. Letztens warst du für ein schickes Stipendium nach Italien eingeladen, all die schicken Leute im gleichen Flieger wie du, und du hast überlegt, im Duty-Free was zu klauen, wie dann wohl die Gesichter der Menschen dir entgegenblicken würden, die dir vertrauen, dass du dich benimmst, dass du gut bist, gute Kunst machst und nichts klaust. Und du überlegst, dir den schönen Lippenstift zu klauen und wie es wäre, wenn du erwischt würdest und wegen Klauen nicht mitfliegen könntest und zurück nach Hause könntest. Du hast seit Jahren nichts geklaut, nur einmal einen Brotdosendeckel am IKEA-Selbstcheckout. Dann isst du die Brote, die dir geschmiert wurden, schon vorm Boarding. Und jetzt denkst du, du hättest jedes Brot salzig weinen müssen vor Glück, dass er dir etwas beschmiert hat, Sauerteigbrot, dick Butter, dick Senf, dick Käse. Jetzt sitzt du im Zug und die vegane Currywurst schmeckt, als würdest du später von ihr Fieberblasen bekommen, den ganzen Mund voll, weiß und schmerzhaft und eine Erinnerung daran, dass du dir das doch ausgesucht hast, dieses Leben. Nachdem du nichts geklaut hast und das Wochenende vorbei, setzt du dich in ein schickes Restaurant und bestellst frittierte Zucchiniblüten. Du trinkst ein Glas Wein dazu. Alleinsein ist schön, wenn du es dir aussuchst. Du schickst deinem Freund Fotos von allem, vom Essen, vom Wein, vom Buch, das du liest, von deinen nackten Beinen, von deinem Gesicht. Jetzt kannst du deinem Freund nicht mehr Fotos von allem schicken. Manchmal schickst du ihm Fotos von der Wohnung, in die ihr gemeinsam gezogen seid, ein paar Wochen, bevor sie deine alleine Wohnung wurde. Du machst ihm ein Foto vom Wohnzimmer, um ihn daran zu erinnern, dass er ein Wohnzimmer hat. Auf dem Foto siehst du, dass der Yuzu-Baum, den er dir zum Geburtstag geschenkt hat, tot ist. Du schickst es lieber nicht. An einem Abend gehst du mit deinem Vater österreichisch essen. Dein Vater sieht zum ersten Mal in deinem Leben ein bisschen alt aus. Nicht alt, nur ein bisschen alt. Der Kellner hört den Akzent deines Vaters, der weniger amerikanisch und eher nach einer Mischung aus Holland, Israel und deinem Vater klingt, und schiebt die Nase noch höher in die Luft. Ihr redet laut über Israel, weil ihr dumm seid. Vielleicht ist der Kellner auch einfach ein Arschloch. Dein Vater wird sagen, der Kellner war kein Rassist, er war nur schlimm. Als nach einer Dreiviertelstunde das Essen nicht da ist, bittet ihr um etwas Brot. Ihr bekommt zwei Scheiben, so dünn, dass man durch sie hindurchblicken kann. Als du um mehr bittest, weil dein Vater sich nicht traut, sagt der Kellner nein. Er sagt nein und du bettelst nach Brot und für 5 Euro bekommt ihr nochmal zwei durchsichtige Scheiben. Du machst einen Auschwitzwitz und dein Vater einen Geiselwitz. Beide sind nicht lustig, nur schlimm. Die Stimmung kippt und ihr fangt an, euch zu streiten. Du gehst aufs Klo, um zu weinen. Ihr wollt euch vertragen, aber schafft es nicht, zischt über den Tisch, beide so unendlich traurig. Dein Vater sagt, this is torture, und du wirst wütend wegen der Geiseln. Er rutscht traurig in seinem Stuhl herum. Du fragst den Kellner, wie lange es noch dauern soll, bitte. Und der Kellner sagt, Geduld, bitte. Tafelspitz sollte man eigentlich vorbestellen, hastet in die Küche. Und 10 Minuten später steht der dumme Tafelspitz vor deinem Vater und ihr wisst beide, ihr wurdet vergessen. Wenn du etwas vergisst, suchst du dir das meistens nicht aus. Vergessen ist etwas, was man sich nicht aussuchen kann, außer man ist der böseste Kellner von Schöneberg. Servicewüste Deutschland, sagst du, und dein Vater nimmt traurig deine Hand. Als dein Tafelspitz kommt, weiß er nicht so richtig, wie man es essen soll. Der Kellner zeigt es ihm, schnarrend, demütigend, du wirst wütend. Der Kellner hat euch den Abend verdorben. Danach trinkt ihr einen Tee in deinem Wohnzimmer und du schaffst es, nicht zu weinen und machst die Schallplatte mit den brandenburgischen Konzerten an. Und als du deinem Vater sagst, dass du ihn lustig findest, freut er sich so, dass du dich schämst, ihm das nicht schon so viel früher gesagt zu haben. So viel früher. Vor dem Schlafengehen musst du so weinen, dass du ein Beruhigungsmittel nimmst. Man kann sich nicht aussuchen, wie lange man einen Vater hat. Deine besten Freundinnen, 2 von 3, konnten es sich nicht aussuchen. Und du streitest mit deinem Vater, weil ihr schlecht behandelt werdet. Du weinst dankbare Tränen und Tränen über deine Undankbarkeit und erreichst deinen Freund nicht, weil er in der Uni ist. Du weinst, weil dein Freund kein Kind mit dir kriegen möchte und du seit dem Terror an nichts anderes mehr denken kannst, als daran, dass du ein jüdisches Baby haben möchtest, nur eins, ein perfektes jüdisches Baby. 6 Wochen danach sitzt du wieder im Flugzeug. Am Abend zuvor trinkst du mehr als sonst, rauchst Zigaretten und in deiner Kaschmirhose schwitzt du, kaufst 4 Flaschen Wasser, weil dein Vater dir beigebracht hat, dass man Flüge besser übersteht, wenn man alle 20 Minuten pinkeln geht. Du setzt dich hin und der kalte Schweiß im Flugzeug lässt dich frösteln. Du schämst dich gar nicht mehr fürs Fliegen. Du schämst dich eigentlich nicht mehr für viel. Du schämst dich nicht und wunderst dich, dass sich nicht alle mal was schämen. Du spuckst fast das Rührei über den Tisch des Empire Diner. Deine Freundin erzählt von ihrem Seminar an der Columbia University, in dem es um die Frauen der Frankfurter Schule geht. Es geht um die Frau von einem Soziologen, um die Sekretärin des anderen und zuletzt um die Putzfrau eines Dritten. Das ist ein Essay. Es ist wirklich passiert, nicht ausgedacht. Du fragst, ob du das für deine Kurzgeschichte haben kannst, und dann fällt dir irgendwann auf, dass du einen Essay versprochen hast. Ein Essay, sagst du dir, könnte einfach der gescheiterte Versuch sein, eine Geschichte zu erzählen. J'ai essayé, denkst du, und schreibst die Geschichte auf, die Isabel dir erzählt hat. Du erzählst einer anderen Freundin davon und sie denkt, Isabel heiße Ilsebill. Ilsebill salzert nach. Ihr redet gar nicht so viel über die Situation. Isabel hat einen Onkel, der Leonard Cohen heißt, und darüber lacht ihr und redet über Beschneidung und sagt, dass ihr euch nicht schämt. Aber das hat schon gar nichts mehr mit Beschneidung zu tun. Ihr zuckt die Schultern. Ihr geht shoppen. Einmal machst du dir Ravioli, diese teure Variante aus dem Kühlregal, die schon lange in deinem Kühlschrank liegen. Und während du isst, siehst du Schimmel auf den Ravioli. Mit flauem Magen gehst du zum Friseur. Der Friseur will wissen, welches Sternzeichen bist du? Typisch Widder, sagt er. Die glauben nicht an Sternzeichen. Dann sagt er, ich hatte mal einen israelischen Freund und der hat mich gebrainwashed. Die sind alle gebrainwashed und du hältst still und hast danach schöne Haare, weil du stillgehalten hast. Dein Sternzeichen hat 6 gleichmäßige Spitzen. Oder dein Sternzeichen ist ein Lachs und daneben eine Salzgurke. Oder dein Sternzeichen sieht man nicht, weil die Nächte in Berlin meistens wolkig sind. Du wirst belästigt. You too. Die Erfahrung ist so schlimm, dass du danach davon nur als Witz erzählen kannst. So weiß niemand, wie schlimm es ist, und so ist es nicht echt. So kann es weniger schlimm werden. Gleich danach wirst du krank, dein Hals glüht, du fieberst, dein Körper bestraft dich für deine Dummheit. Und dann, Tage später, stehst du in New York vor dem Postkartenregal und überlegst, Schluss zu machen, weil du dann wenigstens endgültig unglücklich wärst, für immer. Und dann, ab dem 7. Oktober, macht die Welt Schluss mit dir, irgendwie. Und du vergisst, dass du belästigt wurdest und dass du unglücklich sein wolltest. Und es ist dir völlig egal, dass du unangenehm angefasst worden bist. Und in New York redet ihr nicht noch einmal drüber. Nur einmal macht er einen Witz und du reagierst wütend und er erschrocken. Einmal machst du einen Witz, willst du schreiben, denn er ist eigentlich das Du. Aber jetzt, hier, bist du das Du. Und was ist er, wenn du das Du bist? Ist er nun er oder schon ich? Du versuchst dir vorzustellen, was er denkt. Er muss denken, ich weiß nicht, was du von mir willst. Er muss denken, ich versuche alles und du schüttelst dich bloß vor Wut, weil ich zu laut schlucke. Er muss denken, ich will nicht, dass du gehst. Er muss denken, dass du auch nicht willst, dass du gehst. Er muss das denken. Du willst nicht, dass er das denkt, aber du schaffst es trotzdem nicht, ihm einen Brief zu schreiben. Du kaufst dir ein paar Bücher und liest sie, während du arbeiten solltest, am Schreibtisch sitzend. In einem erzählt eine Frau vom jahrelangen Missbrauch durch einen älteren Schriftsteller. Du denkst an den Übergriff und schämst dich, dass du dachtest, dir wäre etwas Schlimmes passiert. Manchmal denkst du, sogar belästigt zu werden, hast du dir ausgesucht. Ihr geht wandern. Auf dem Weg streitet ihr euch, weil der, der Auto fahren kann, den Führerschein vergessen hatte und ihr den Führerschein holen müsst und 2 oder 3 Stunden, je nachdem, wen man fragt, verloren gegangen sind. Du kannst nicht Auto fahren. In einem Diner auf dem Weg in die Catskills bestellt ihr einen Caesar Salad. Der Parmesan darauf ist verschimmelt. Du erzählst von den Ravioli. Oh Mann, sagt der Führerscheinvergesser. Das wäre mir nicht passiert, wärst du einfach da, denn hätte ich für dich sorgfältiger geschaut, ob die Ravioli noch gut sind, denkst du. Aber du sagst nichts. Der Mensch dir gegenüber sieht müde aus, du machst ein Foto von ihm vor dem leuchtenden Diner-Schild im grün-rosa Sonnenuntergang. Du liebst ihn, du liebst Amerika, verschimmelndes, weites Amerika. Die Tage allein zu Hause vergehen schnell. Badewanne, Sofa, Plattenspieler, Schreibtisch, Bücher, ständige Telefonate. Erst wenn jemand reinkommt, wird die Wohnung zur Wohnung. Sonst ist sie ein Ort mit einzelnen Bestandteilen, an denen du stehst und überlegst. Kostbar wird die Wohnung als Ganzes erst, wenn du die Tür schließt, den Koffer in der Hand. An einem Tag klingelt es und es stehen 2 Männer vor der Tür. Dein Herz beginnt immer schneller zu schlagen, während du fragst, wer sie sind. Machen sie einfach auf, sagt einer der beiden immer wieder, und erstmal denkst du, und alle anderen dachten, ich wäre paranoid. beinahe mit Genugtuung. Sie sagen, wir sind vom Finanzamt und du machst auf und sie sagen, war ein Spaß, können wir mal ihre Routernummer nachschauen gehen? Nein, sagst du, aber ich hole sie ihnen, schließ die Tür und als du mit der Nummer zurückkommst, sind sie weg und du machst die Mezuza jetzt doch ab. Weinend klingelst du deinen Freund aus dem Schlaf und der sagt, du rufst jetzt die Polizei. Die Polizei kommt und es waren einfach nur richtig unlustige Leute von der Telekom. Später klingelt die Nachbarin und schaut auf den fehlenden Putz, da wo die Mezuza hing. Sie schaut dich mit einem ziemlich empathischen Blick an und während du es erklärst, denkst du, die denkt, ich spinne. Aber sie sagt nur, die waren auch mal bei mir und haben mich quasi bedroht. Schrecklich. Und ihre kleine Tochter rennt von Wohnung zu Wohnung. Sie fasst dich ganz kurz, ganz vorsichtig am Arm an und du willst dich irgendwie bedanken, auch dafür, aber du fasst nur seltsam zurück an ihren Arm. Später kommt eine Freundin und ihr bestellt Sushi und sie erzählt ganz lustige Dinge über ihre Mutter, die du sehr liebst, über ihre Segeltour vor Kroatien, auf der das Segelboot und das Handy kaputt gegangen sind und du lachst und lachst. Viele von den Dingen, die du gerade lustig findest, sind nicht dafür geeignet, sie im Radio vorzutragen. Sie sind dann nicht mehr lustig, sondern irgendwie einfach scheiße. Eine Social Justice Influencerin teilt ein Video, in dem es heißt, der Waffenstillstand würde nicht nur zufällig auf Black Friday fallen. Du kaufst dir am Black Friday in New York einen geilen Wintermantel im Sale, weil du das internationale Finanzjudentum stärken willst. Du fühlst dich zum ersten Mal in deinem Leben wirklich empowered. Dein Vater kocht an Chanukka für dich, danach geht ihr im KDW Törtchen essen, ihr redet darüber, dass es wichtig ist, Zahnseide zu benutzen und was man für leckere Sachen in deinem Chanukka-Geschenk, dem lang ersehnten Le Creuset, kochen kann und abends erzählt deine Stimme in einem Handy in New York von seinen guten Ofenkartoffeln und die andere Stimme rätselt, wie er die wohl immer so gut hinbekommt. Nachts wachst du auf und dein einer Arm tut so weh, dass du erst einschlafen kannst, nachdem du ein Schmerzmittel genommen hast. An einem Abend sitzt du am Schreibtisch und weinst und hörst When I Grow Up von Fever Ray. Du sitzt und weinst und hörst das gleiche Lied immer wieder. Irgendwann schaust du die Pflanzen an und merkst, dass du Durst hast und zerbrichst fast, weil du die Pflanzen durstig sein lässt, trinkst ein großes Glas Wasser und gießt sie, schuldig, mit gesunkenen Schultern. Es ist 23.36 Uhr an einem Freitagabend und du gießt weinend deine Pflanzen. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du eine, die erwachsen geworden ist. Innerhalb von 8 Wochen die Augenringe von Erwachsenen und dass sie dir egal sind, dass das Gesicht ist egal von Erwachsenen. Im Oktober ist Buchmesse und sie kontrollieren zwar keine Taschen, laden aber eine palästinensische Autorin aus, Antisemitismusproblem gelöst. Auf dem Kritikerempfang fängt eine Lampe an zu qualmen, aber Didier Eribon liest gerade vor und du traust dich nicht zu stören, bis es eine Flamme gibt, stößt deine Lektorin an und dann plötzlich rufen alle ganz aufgeregt, die Lampe brennt. Während du mit einem Glas Weißwein auf einem Sofa sitzt und der Kulturelite beim Käseessen zuschaust, schreibt dir ein Typ, mit dem du mal geschlafen hast, er hätte Shakshuka gemacht, nach deinem Rezept und hätte an dich denken müssen. Ein paar Worte dazu, wie schwer es sein muss. Es ist eine aufrichtige Nachricht, eine wirklich solidarische. Deine Erinnerungen an den Sommer mit ihm sind blass, der letzte Mann, mit dem du schliefst, bevor du deinen Freund kennenlerntest. Er hatte dir Gedichte geschrieben und zu einem Heft zusammengetackert und du hattest dir deswegen etwas mehr Hoffnung gemacht, als realistisch war. Ein bisschen schreibt ihr hin und her, nach Jahren ohne Kontakt, immer noch so vertraut, wie man vertraut miteinander ist, wenn man einmal einen Ton gefunden hat, in dem man Nachrichten versendet und das dann eine Zeit lang tut. Du schreibst, ist auch geil, wenn es so obvious ist, dass man apart fällt, wenn einem Ex Affären schreiben, deswegen ha ha ha. Und er schreibt, dafür muss man dich schon kennen auch. Also schickst du ihm aus dem Hotelzimmer ein Foto von deinem hässlichen Kuschelmurmeltier, an das du manchmal denkst, wenn Menschen darüber sprechen, wie jung du bist. Und dann gleich der Roman bei Suhrkamp. Er kennt das Murmeltier natürlich, er freut sich, schreibt bester Mann Murmeli und euer Gespräch ist beendet. Es war mehr Anerkennung darin und mehr Freundlichkeit, als in Gesprächen mit manchen Menschen, mit denen du die Tage, Wochen, Monate vertraut verbracht hast vor diesem elendigen Tag. Manchmal ist das Einzige, was du willst, deinem Freund ein Abendessen zu kochen. Du schreist und weinst und schweigst ihn an wegen dem Patriarchat, aber am glücklichsten bist du, wenn er dir sagt, dass es gut schmeckt. Du willst Kartoffelgratin und Kräutersalat machen, Tomaten karamellisieren und Linsen süß und sauer und mit Senf abschmecken. Aber du isst ein Käsebrot im Stehen und sagst dir, dass andere Zeiten kommen. Du hast dir das alles ausgesucht. Du hast dir sogar das ausgesucht, was sich gerade vermutlich niemand aussuchen wollen würde. Du hast dir mit 11 ausgesucht, halachisch-jüdisch zu werden. Deine Patrilinearität zur Matrilinearität eines Kindes zu machen. Damals wusstest du nicht viel, aber du wusstest, dass du dir aussuchen willst, Jüdin zu sein. Oft heißt es in den sozialen Medien, die du in schwachen Momenten bis zum Umkippen anstarrst, wenn du sie nicht selbstfürsorglich für ein heißes Bad oder einen Roman eintauschen kannst, es sei nicht antisemitisch, den Zionismus zu kritisieren, es sei nur antisemitisch, Juden mit Zionisten gleichzusetzen. Und dann sowas wie, die Zionisten kontrollieren die Welt, vergiften die Brunnen, sind die neuen Nazis. Und du fragst dich, ob das nicht Anti-Anti-Antisemitismus ist. Ob da nicht einfach nur gegen etwas angekämpft wird, das versucht, dem Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Denn damit ist es nicht nur Antisemitismus, sondern auch die Bekämpfung der Bekämpfung des Antisemitismus. Und damit weiten sie ihr Feld, die Anti-Anti-Antisemiten. Du musst wieder an die Frauen der Frankfurter Schule denken. Du musst an deine klugen jüdischen Freundinnen denken. Du musst bald Kerzen zünden, allein, aber mit ihrem flüsternden Chor hinter dir. Du musst an deinen Freund denken, der so schön ist, dass es dir manchmal wehtut. Du musst daran denken, wie lustig und lieb und großzügig und ernst und aufrichtig er ist. Du hast dir dieses Leben ausgesucht. Du hast dir ausgesucht, deinen Koffer durch Deutschland zu tragen, diesen kleinen, teuren Koffer, den er dir geschenkt hat, als er seinen Koffer mit nach Amerika nahm, damit du auch einen hast. Du hast dir ausgesucht, ihn danach in den 5. Stock zu tragen und der Regen, der nervös gegen die Scheiben flüstert, dein Lieblingsgeräusch. Du hast dir ausgesucht, dir dein peinliches Kuscheltier in den Nacken zu schieben und 1-2 Stunden zu lesen, anstatt den Essay zu schreiben. Du suchst dir im Lieferdienst etwas aus und tauchst kurz später kleine Sushi-Rollen in Sojasauce. Du suchst dir später in der Bahn aus, deinen Vater anzurufen, deinen lustigen, klugen Vater. Du suchst aus, mit wem du befreundet sein willst, nämlich mit Menschen, die sich aussuchen, nah bei dir zu stehen, zu sitzen, die sich in deine Haare vergraben, wie du dich in ihre, die sich durch dich und deinen Schmerz wühlen, mit dir zusammen. Dieses Jahr suchst du aus, dass du Chanukka nicht mit Goyim feiern willst. Sie fehlen dir ein bisschen, deine Anti-Antisemiten. Nächstes Jahr lädst du sie wieder ein. Manchmal vergisst du die Anti-Anti-Antisemiten für einen Moment über einem Bier in einer Bar mit einer Zigarette in der Hand und dann trittst du in ein feuchtes, kaltes Kreuzberg. Du gehst eigentlich nicht mehr ohne Noise-Canceling-Kopfhörer vor die Tür. Und einmal läufst du auf einer vielbefahrenen Straße und plötzlich ist der Akku alle und die Welt stürzt dir in die Ohren. Auf der Treppe zur U-Bahn am Hermannplatz liegt ein toter Spatz, seine Federn schimmern noch und du fragst dich, ob er totgetrampelt wurde, ob sein kleines Spatzenhirn vergessen hat, wo es hin wollte und seine kleinen Flügel wie automatisch in den U-Bahnhof flattern mussten, er sich setzen wollte und dann gerade eine U8 abgefahren ist. In der Bahn öffnest du deine Notizen-App, um das aufzuschreiben, und da steht Liste von Dingen, die besser sind als ein Orgasmus, Butterbrezel mit reingespritzter Butter. Und länger ist die Liste nicht, und dir fällt auch nichts Neues ein, außer vielleicht 14 Stunden Schlaf oder das Gefühl, wenn man in einem klaren Fluss mit starker Strömung schwimmt, der Aare zum Beispiel oder dem Rhein. Du siehst dich, wie du diese Liste anlegst. Auf einer Toilette im Kino International tippst du die paar Worte in den digitalen gelben Zettel, bevor du die Hose aufknöpfst. Du hast einem Freund erklärt, wie sehr du diese Butterbrezeln liebst. Es gibt sie bei einer Filmpremiere, auf die ihr gemeinsam eingeladen seid. Am gleichen Tag hast du einen Preis, für den du nominiert warst, nicht bekommen. Du bist enttäuscht, dankbar für eine Ablenkung und sobald der Film neben dir losgeht, nachdem du das eingetippt hast, die Verfilmung eines Buchs, das dir viel bedeutet, geschrieben von einem Menschen, der dir wichtig ist. Und sobald also der Film anfängt, fängt der Besucher neben dir an, zu telefonieren. Und als du nach einer Weile den Mut aufbringst, ihn zu bitten, rauszugehen, nennt er dich abartig. Aber das hast du nicht notiert, schreibst es erst jetzt auf, obwohl du sofort weinen musstest, in diesem dunklen Kino, in diesem Film über eine jüdische Frau, in den 20er, den 30er, den 40er Jahren, wurdest du abartig genannt, aber danach gab es noch mehr Butterbrezeln und noch später konntest du nicht schlafen. Du suchst dir manche Dinge vielleicht doch nicht aus. Wochenlang dachtest du, du hättest deine Lieblingstasse verloren, aber du hattest sie nur in der Mikrowelle vergessen, um Schwarztee aufzuwärmen, der kalt geworden war, weil du ihn vergessen hattest. Du kannst dir nicht aussuchen, was du vergisst. Oder vielleicht doch, ganze Generationen haben entschieden zu vergessen. Haben die toten Juden in der Mikrowelle stehen lassen, aber mit Absicht. Du entscheidest, deine Mikrowelle häufiger zu benutzen, sie war nicht günstig und du hasst es, Dinge zu vergessen. In letzter Zeit vergisst du alles. Du vergisst deine Mütze im Zug, deine Wasserflasche im Taxi, dein Ladekabel bei deiner Patentante. Du vergisst, dass Texte ein Ende brauchen. Sogar das vergisst du. Nur dich selbst vergisst du ganz gern. Und dann vergisst du, dass du dir die Buchstaben aussuchst. Dann vergisst du, dass du es bist, die deine Finger bewegt. Dann vergisst du, dir die Dinge auszusuchen. Sie suchen dich aus. Und du musst dir kein Ende aussuchen. Es steht plötzlich einfach vor dir und ist ein Ende. Du musst es nur noch annehmen. Du suchst dir ein Ende aus. Das ist das Ende.
Dana Vohwinkel war das. Sie las den für die Lesezeit exklusiv verfassten Text U2. Weiter mit Literatur geht es morgen wieder im Büchermarkt um 16.10 Uhr. Hier folgen die Nachrichten und die Sendung Querköpfe. Am Mikrofon war Carsten Huck.